Ich lese euch nun den Predigttext vor. Der steht im Brief des Paulus an Titus im ersten Kapitel, die Verse 5 bis 9. Da schreibt Paulus zu Titus: Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen.
Ja, nochmal guten Morgen, ihr Lieben. Ihr habt schon gehört von der Textlesung, die auch Predigttext ist. Es geht heute wieder um Ältestenschaft. Und nun möchte ich am Anfang der Predigt, vielleicht mal ist der zweite Teil, ich habe vor 3 Wochen schon mal über Ältestenschaft gepredigt, wer mag, kann das auf der Homepage nachhören. Da vor 3 Wochen war so der Hauptakzent, die Predigt habe ich genannt, Älteste, ein Kanal Gottes. Älteste, ein Kanal Gottes, weil Gott Älteste gesetzt hat, installiert hat als eine feste Ordnung von Gemeinde, wo er Segen durchgeben möchte, in verschiedener Weise, über die Lehre zu wachen, die Lehre zu verkündigen, das Wort Gottes, zu beten, für die Gemeinde einzustehen und zu hören für die Gemeinde, Hirten zu sein, die Gemeinde auch zu weiden, das heißt, ein Hirte schützt ja gegen Bedrängnisse, Angreifer die Herde und ein Hirte hat, also diese Unterhirten, Älteste sind dann so Hilfshirten, zusammen mit dem Erzhirten Jesus Christus, zu schauen, dass die Gemeinde geweidet wird, sie zu frischem Wasser zu führen, zu guter Wiese im Bild des Schafes und der Herde gesprochen. Und der Akzent, der Fokus dieser Predigt war, Ältestenschaft ist wichtig und von Gott gesetzt, nicht als Option, sondern wirklich wichtig. Und zu schauen, wie stehe ich dazu? Ist das bei mir da, dass Ältestenschaft wichtig ist oder lebe ich eigentlich mehr oder weniger ohne Ältestenschaft, ohne diese Hirteninstallation? Weil mir die Bedeutung nicht recht klar geworden ist, weil ich mich mit ein paar Ältesten mal überworfen habe oder warum auch immer, aber zu schauen, hey, da ist etwas, was Gott hingesetzt hat und was wichtig ist und ich möchte doch an dem, was Gott gegeben, an dem Guten, was er gegeben hat, nicht vorbeigehen. Wir sind gerade in der Ältestenwahl und von daher in einem Prozess, Geschwister hier zu berufen und von daher gerade auch ein guter Zeitpunkt, hier das Wort noch mal ein bisschen zu beleuchten und auch für sich natürlich persönlich zu fragen, Mensch, was hat das mit mir zu tun und vielleicht sich hier neu darauf einzulassen. Ja, Ältestenschaft ist wichtig, ich ehre das, ich segne das und ich empfange das auch. Heute geht die Predigt hier in diesem Thema weiter. Und es wird darum gehen, was sagt Gott über Ältestenschaft, was für Menschen möchte er hier berufen, was ist hier wichtig und auch noch mal ein bisschen tiefer, warum ist es gerade so? Wir haben diesen Text gehört, ein Ältester soll dies, ein Ältester soll das, was ist eigentlich der tiefere Sinn dessen? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen und vorher noch mal so 3 Gedanken nennen, warum das vielleicht für dich besonders wichtig sein könnte. Erster Punkt. Älteste fallen nicht einfach vom Himmel, bums, die sind da. Älteste werden. Älteste werden in der Regel über eine ganze Reihe von Jahren, dass sie sich dorthin entwickeln. Und Wer weiß, vielleicht ist es für dich ein Punkt, dass Gott dich dorthin entwickeln möchte. Und es muss natürlich auch nicht nur Ältestenschaft sein, Leiterschaft an sich hat in der Regel einen Zurüstungsprozess, einen Wachstumsprozess. Vielleicht möchte Gott dich in Leiterschaft weiter formen, dich weiter prägen, lehren, um dich hier in dieser Art und Weise gebrauchen zu können. Leiterschaft, ein wirklich wichtiger Dienst in Gemeinde Jesu Christi, ob er nun Ältestenschaft heißt oder nicht. Der zweite Punkt zu dem Thema, vielleicht warum es für dich wichtig ist heute, nämlich ob es sein könnte, dass du andere förderst, ermutigst auf diesem Weg. Es ist irgendwelche Männer, irgendwelche Frauen um dich herum gibt, wo du eigentlich spürst, ja, ich könnte gut sein, dass der Herr diese Person irgendwie ein Stück in diese Richtung bringen möchte. Ich möchte das fördern. Ich möchte die Person ermutigen, möchte sie ehren, irgendwie unterstützen, vielleicht Freiräume geben. Vor, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Wochen es war, hatten wir hier unsere Bibelschüler, die hier am Start waren und hier im Gottesdienst gedient haben und haben sie toll gemacht. Und als das Ganze sich anbahnt und ich diesen Anruf von der Sophia Gebhardt bekam, war das für mich ein Aspekt, warum ich auch dann sagte, ja, das machen wir, wo ich dachte, ja Mensch, ich möchte denen Raum geben, ich möchte sie unterstützen, ich möchte sie an der Stelle auch ehren und ihnen Vertrauen schenken und der Herr hat es wundervoll belohnt. Eine zweite Dimension. Leute, die der Herr zurüsten möchte, zu ermutigen, zu unterstützen. Und dafür ist es ganz günstig, wenn ich das mit Ältestenschaft ein bisschen verstanden habe. Oder drittens, dritter Punkt, warum diese Predigt für dich wichtig sein könnte, die bestehende Ältestenschaft mehr zu verstehen, bestehende Ältestenschaft eher mehr zu segnen, zu unterstützen und sie auch vielleicht freizusetzen. Eine Hauptsache, Leitung praktisch zu schädigen, zu blockieren, ist sie einfach mit irgendwelchem Blödsinn zu beschäftigen. Vor, weiß nicht, 2-3 Monaten habe ich eine Predigt gehalten über Diakone. Und ich weiß nicht, ob vielleicht noch jemand den Titel der Predigt hat. Ich sage immer sicherheitshalber selber, Diakone, die Freisetzer Gottes. Diakone, die Freisetzer Gottes. So ist es in Apostelgeschichte 6, dass es eine Situation in der Gemeinde gibt, wo etwas sehr Wichtiges droht, dass es nur die Ältesten machen. Es geht um die Versorgung von Witwen. Und das ist wichtig, das muss getan werden. Wie es in der Gemeinde viele Sachen gibt, die sind wichtig. Die müssen getan werden, da kommt man nicht drum herum. Und so war das damals auch in dieser Gemeinde, in der Jerusalemer Gemeinde. Und dann absorbierte es, beschäftigte es die Ältesten. Sie sagten, hey, wir kommen nicht mehr dazu, richtig am Wort und im Gebet zu dienen. Und so wurde das Diakonenamt geboren, dass es Diakone gibt, die diese Dienste tun. A, weil diese Dienste wichtig sind und B, dass Älteste freigesetzt sind. So kann diese Predigt also auch die, ja, Ältestenschaft ist wichtig, wir brauchen das, das ist gut, ich möchte Ältestenschaft freisetzen, unterstützen, die Bibel sagt auch Älteste zu ehren und einfach, dass der Segen, den Gott sich gedacht hat, dass er fließen kann zur Gemeinde, fließen kann auch zu dir. Okay, ich komme jetzt mal zu unserem Text aus Titus, dem ersten Kapitel, die Verse 5 bis 9. Samuel schmeißt uns die hier gerade nochmal dran und ich lese den Text nochmal vor und dann gehe ich so ein bisschen da durch. Deswegen ließ ich dich in Kreta, sagt der Paulus zum Titus, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt und überall in den Städten Älteste einsetzen sollst, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtweise die widersprechen. In allen Gemeinden sollen Älteste eingesetzt werden. So geht dieser Text los. Einfach, wie ich schon gesagt habe, Älteste sind keine Option, irgendein Stil, wir machen das mal so, ich weiß nicht, ist das dran, mal gucken, sondern es ist eine Grundordnung von Gemeinde, dass Gott hier so ein Leitungsgremium berufen hat. Und Die meisten werden auch schon irgendwelche sozialen Gruppen kennengelernt haben. So kann man auch Gemeinde auffassen. Wie sieht es aus, wenn Leitung nicht da ist oder Leitung nicht funktioniert? Leitung ist eine total wichtige Sache, damit viele, viele Dinge funktionieren können. Nun geht es in Vers 6 weiter, wenn einer untadelig ist. Ne? Was heißt das, untadelig sein? Das heißt nicht fehlerlos, das heißt nicht perfekt, sondern es geht darum, dass es ein Mensch ist, wo jetzt nicht 1, 2, 3 gleich echte Probleme vorliegen, aber der hat der nicht da auch was mit einer anderen Frau? Oder, also wie der da mit Geld umgeht, ich weiß es ja nicht, also irgendwie, ich glaube, das Wichtigste in seinem Leben ist ja doch irgendwie Geld. Also irgendwo jemand, wo ein gewisser Friede drumherum ist, ja, wo nicht also gleich 1, 2, 3, 4 Punkte von Anstoß dabei sind. Eine andere Übersetzung hat auch das Wort berüchtigt genannt. Das ist vielleicht ein bisschen hartes Wort, berüchtigt. Ne? Aber eben, wo eine gewisse Ruhe drumherum ist, dass nicht also gleich so ein Gerede, solche Sachen entstehen. Nächster Punkt, Mann einer einzigen Frau. Mann einer einzigen Frau. Das ist, denke ich, relativ leicht zu verstehen. Und lange Zeit in unserem Land war das sowieso klar, dass wenn Ehe besteht, dass das dann zwischen einem Mann und einer Frau ist. In diesen Tagen ist das ja doch wieder etwas unsicher darum geworden, aber ein klares Wort. Weil es soll jemand sein, der eben auch ehrbar ist, der vorsteht, und dann sollen Dinge in Ordnung sein. Und derjenige kann natürlich auch ehelos sein, der kann natürlich auch Single sein, natürlich. Aber wenn, dann Partnerschaft, dann bitte eine saubere Beziehung dann mit einer Frau, beziehungsweise wenn eine Frau, das ist saubere Beziehung mit einem Mann. Der gläubige Kinder hat, denen man nicht vorwirft, liederlich oder ungehorsam zu sein. Das ist ja natürlich eine ziemlich harte Nuss. Irgendwie im Gespräch über Ältestenschaft, ich weiß nicht, ob es nach der letzten Predigt war, sagte so jemand, der also auch im Leitungsdienst steht, oh, das ist aber ganz schön schwer mit den Kindern, weil dass die erstmal zum Glauben kommen, das musst du erstmal schaffen. Und da kann ich natürlich als Familienvater nur sagen, ja, Amen, das ist wirklich ein Ding. Mach das erstmal, dass deine Kinder wirklich zum Glauben kommen. Und das ist natürlich eine höhere Aufgabe, auch eine Last, aber okay, es ist eben so. Und es ist so wichtig und so edel, sich darum zu mühen, zu beten, Gespräche zu führen oder was nicht immer, zu dienen, zu lieben, loszulassen, zu unterstützen, dass die Kinder zum Glauben kommen. Das ist aber nicht der Hauptakzent an dieser Stelle, sondern der Hauptakzent bei dem Punkt ist, denen man nicht vorwirft. Das heißt, es gibt natürlich auch einen gewissen Rahmen, dass auch ein Kind, das zum Glauben kommt, kann sein, dass es aber erstmal gewisse Erfahrungen machen muss, bis es checkt, Mensch, ist irgendwie doch ein falscher Weg. Ja? Kinder sind ja keine, eine Festplatte, wo du einfach nur eine Software drauf spielst und dann funktioniert es hoffentlich, sondern das sind ja auch freie Menschen, ja? Die also auch Fehler machen werden, die auch in Schuld fallen werden, die hoffentlich dann auch wieder in Buße kommen und Vergebung. Ja? Also das ist heißt, dass die Kinder perfekt sein müssen, aber es sollte nicht ausgeufert sein, dass sie so sind, dass eigentlich allen bekannt ist, dass sie ein übles Leben führen, dass eigentlich überall bekannt ist, dass sie eigentlich von Gott nichts wissen wollen, was eben heißt, dass es eine gewisse Breite bekommen hat. Ja? Alle Menschen machen Fehler, kommen auf verkehrte Wege, also Christen ganz genauso, das ist nicht der Punkt, aber wenn das ein Lebensstil ist, den alle mitkriegen, ist das ein Stückchen viel. Und an anderer Stelle steht ja auch, wie soll ein Ältester, der seinem Haus nicht vorzustehen weiß, der Gemeinde vorstehen. Sodass also auch hier ein Stück weit ist, wenn ein Ältester so das ein Stück weit gut gemacht hat, dass die Kinder nicht alles richtig machen, vielleicht ist auch ein Kind noch nicht bekehrt, aber nicht, dass es eben so in einer ausgeuferten Weise geschieht. So würde ich das an dieser Stelle auslegen. Dann geht's weiter, Vers 7. Denn ein Bischof steht hier oder ein Ältester, also ein anderes Wort für Ältester, soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Untadelig als ein Haushalter Gottes. Als Ältester hast du mit Möglichkeiten zu tun. Man könnte auch sagen, mit Ressourcen zu tun und natürlich mit wichtigen Gütern. Die Verkündigung des Wortes, die Versorgung der Gemeinde, Schutz der Gemeinde, wo man ein Haushalter der Dinge Gottes ist. Älteste sind hingesetzt, dass die Dinge, die Gott, sag ich mal, gehören, die Gott zustehen, dass damit Gutes geschieht. Natürlich in Unterstützung mit vielen anderen, die es dafür braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass ein Ältester nicht eigensinnig ist. Ein Ältester soll nicht eigensinnig sein. Was ist damit gemeint, nicht eigensinnig? Und warum ist das hier so wichtig? Du musst dich als Ältester mit vielen Themen beschäftigen. Und da muss man sich natürlich auch irgendwie einigen. Wie einigt man sich aber? Eine gute Sache ist, wenn man anderen zuhören kann. Eine gute Sache ist, wenn man eine gewisse Beweglichkeit hat, wie man ein Thema jetzt löst. Und richtig hilfreich ist, wenn der Gegenüber erlebt, okay, der andere kann auch mal loslassen. Es gibt nicht immer nur ein Ergebnis, das dem entspricht, was der andere von Anfang an gesagt hat. Das heißt, der Gegenpol zu dem eigensinnig wäre, könnte man sagen, dienend. Dienend. Es muss nicht zuerst passieren, das, was ich für richtig halte und will, obwohl ich vielleicht sehr wohl recht habe, ein Stück loslassen zu können. Der nächste Punkt, nicht je zornig. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn du eine Person als Gegenüber hast, der dann relativ schnell ausrastet, richtig hart zu einer Person, die sich dann so selbst immer weiter in Rage reden, obwohl es gar keinen neuen Impuls gibt, was jetzt eigentlich schlimmer sei, sondern die einfach so langsam so ausrasten und oder auch über relativ kleinen Dingen gleich auf 180 sind. Und dann hat zu dem Jezornigen gehört natürlich auch dieses Angreifen, ne? Den anderen anzugreifen und wo also auch schlimme Verletzungen passieren können. Manch einer hat das in der Familie erlebt, mit einem jezornigen Menschen zusammen zu sein oder aufzuwachsen. Jezorn ist einfach eine sehr zerstörerische Sache. Und oft aus seelsorgerlichem Zusammenhang, oft auch ein Hintergrund von okkulten Dingen, die damit zusammenhängen. Kein Säufer. Jesus hat auch Wein getrunken. Gibt die Hochzeit zu Kana oder auch später oder das Passamal, was er mit ihnen zusammen hält. Oder man hätte Jesus auch nicht vorwerfen können, ein Weinsäufer und Fresser zu sein, wenn er nicht entsprechend beim einem Mahl und so weiter auch teilgenommen hätte mit Wein, also auch Alkoholkonsum. Aber das ist eben nicht der Punkt. Ich meine, natürlich gut, wenn jemand gar keinen Alkohol trinkt, ne? Das ist auch bestimmt ein Segen und für die Gesundheit allemal günstig. Aber das ist hier nicht der Punkt, sondern ein Säufer ist jemand, der sagt, es macht doch nichts, wenn ich betrunken bin. Ne? Der die Gemeinschaft mit anderen Säufern, Betrunkenen sucht und in der Regel ist das eine ganz unglückliche Gemeinschaft, weil eine Enthemmung stattfindet, wieder in Sprache, in Körperlichkeiten. Manch einer wird dann auch eher gewalttätig und das ist einfach eine ganz, ganz schlechte Verfassung für einen Menschen. Und so jemand sollte das nicht sein, sondern jemand, der weiß, es gibt hier Grenzen, ich muss mich zurückhalten. Nicht gewalttätig. Gut, denke ich auch sehr naheliegend, seine Dinge nicht mit Gewalt zu lösen. Zuerst ist hier bestimmt körperliche Gewalt gemeint, dass wenn jemand das hat, dass es eben dann doch in der Familie doch zu Gewalt kommt und so, dass dann denkt, okay, da fehlt etwas von Geduld, da fehlt etwas auch andere Lösungen aufbauen zu können, dass man vielleicht in der Situation überfordert ist, aber muss ja auch nicht in der Situation alles lösen, sondern dass man vielleicht dann aus der Situation rausgeht und in den Tagen danach, ey, was ist denn hier die Lösung, aber nicht eigentlich immer mit so einem Ding und irgendwann knallt es dann mal raus und dann wird dann doch zugeschlagen und das kann nicht sein, sondern der eigentliche Akzent ist, dass jemand so weit in Geduld, so weit in Lösungskompetenz, Weisheit, Liebe ist, dass es nicht zur Gewalt kommen muss. Weil wir natürlich alle irgendwo, wenn Menschen extremst unter Druck kommen, alle können irgendwann dahin kommen. Aber die Frage, was sind es für Gegenpole, dass ich eben da gar nicht erst hinkomme, dass es nicht zu Gewalttätigkeit kommt. Und letztendlich ist es natürlich auch sehr gut, dass es nicht verbale Gewalt, psychische Gewalt gibt, dass jemand sehr manipulativ ist, sehr auch durch verbale Gewalt, durch Schreien, das ist natürlich auch etwas, was nicht da sein sollte. Heißt, dass durch Freundlichkeit, durch Weisheit, durch Geduld Dinge gelöst werden. Nicht schändlichen Gewinn suchen. Also, dass hier ein Mensch bereit ist, okay, auch wenn mein Geld an einer Stelle nicht reicht oder ich meine, es reicht nicht, dann gebe ich mich damit zufrieden, heißt es im Gegenpol. Weil das ist ja die Triebfeder. Wenn jemand meint, auch ungerechte Wege sind okay, dass ich das eben mir Geld besorge, heißt das, ich halte es nicht aus, wenn ich irgendwo zu wenig habe. Was ja nicht wirklich sein muss, aber ich fühle mich so, dass ich zu wenig habe. Also, dass ich bereit bin, einen geraden Weg zu gehen. Bei der Steuer wirklich genau zu sein und nicht Dinge anzugeben nach dem Motto, es kann mir eh keiner nachweisen, sondern so, ich bin bereit, einen Nachteil zu empfinden, aber vertraue, dass Gott mich versorgt. Vor kurzem habe ich den Spruch gehört, ein ungerechter Pfennig frisst 10 gerechte Pfennige. Habe ich zum ersten Mal gehört, aber ich glaube, da ist bestimmt was dran. Das muss natürlich jetzt updaten. Das heißt also, ein ungerechter Cent frisst 10 10 gerechtes Cent. Das heißt, ungerechtes Geld wirkt auf das andere Geld negativ. Jesus spricht auch vom Mammon. Er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht dem Geld anhängen und ihm anhängen. Und man sieht schon, Mensch, Jesus, warum nimmst du gerade den Mammon mit zwei Herren? Es wären doch andere Menschen oder Macht oder wäre doch auch möglich. Nein, er nimmt gerade das mit dem Geld nimmt er raus, weil es eine Schlüsselqualifikation ist, dass du wirklich mit Gott unterwegs bist. Ich sage immer, lass deinen Glauben auch im Portemonnaie ankommen. Der Zehnte ist eine gute, wichtige Sache, die Gott angelegt hat, damit wir sauber in diesem Bereich sind. Es ist also nicht nur ein gutes Geben hin zu einer Sache, sondern der Zehnte ist auch etwas, was einen selber formt und eben auch bewahrt. Und was Gott gesagt hat, dass er dann auch Verheißung gibt, dass er versorgen wird, dass er schützen wird. Der Zehnte ist eine sehr gute, weise, schützende Einrichtung vom Herrn. Und gerade jetzt für einen Ältesten eben auch wichtig, da auf sauberem Weg zu sein. Jetzt kommen wir zu den Positivdingern. Vers 8, sondern gastfrei. Dass es ein Mensch sein soll, der sagt, ja, komm doch mal auf eine Tasse Kaffee vorbei. Ich habe mal Zeit mit dir, gastfrei. Ja, kommt mal. Und dann darf das eben auch ein Stück Zeit kosten und dann auch ein Stück Geld kosten. Zusammen. Ach ja, ich öffne da mal mein Haus oder öffne einfach nur so eine Gelegenheit, mit anderen Menschen zusammen sein zu können. Warum? Weil es so wichtig ist, dass Menschen sich unterhalten. Für Gemeinde, für Ältestendienst ist es so wichtig, Menschen zu kennen, mit Menschen Beziehung zu haben, sich zu verstehen, Impulse weiterzugeben. Und Gastfreundschaft öffnet einen Raum. Es ist eine ganz wesentliche Größe von Gemeinde Jesu Christi, dass es Gastfreundschaft gibt, weil in diesen Räumen so viel passiert. Ob es Heilung ist, ob es Leitung, Korrektur ist, Lehre, Ermutigung ist oder dass es ein Raum ist, wo neue Menschen reinkommen können, einfach Gott kennenzulernen, Gemeinde kennenzulernen. Gastfreundschaft ist so ein herausragend wichtiger Raum. Kleine Fußnote, deswegen auch in dieser Zeit eine Härte, die kommt, weil uns so viele Räume der Gastfreundschaft fehlen. Das ist natürlich nicht, dass nichts möglich ist, aber vor allen Dingen die Freiheit, die Unbefangenheit und manches, was fehlt. So wichtig und ich hoffe sehr, dass wir im Sommer wieder eine Zeit haben, wo sich hier Räume in verschiedenster Weise wieder öffnen, weil wir es so nötig haben, dass wir hier auftanken können. Gütig und besonnen soll ein Ältester sein. Gütig, weil es läuft nicht immer alles gerecht. Es ist nicht alles immer schon da und gut, sondern es ist so wichtig, von seiner Seite in Situationen den ersten Schritt gehen zu können. Jemandem vielleicht ein freundliches Wort zu sagen, obwohl der andere mir noch gar nichts Freundliches gegeben hat. Gütig zu sein, obwohl der andere sehr wohl jetzt eigentlich mal echt einen von Latz verdient hätte. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber wir reden ja über gelebtes Leben. Es gibt wirklich anstrengende Begegnungen oder Zusammenstöße, wo einer dir an deine Karre fährt. Einfach, weil er nicht aufgepasst hat oder einfach, weil es ihm nur um sich geht oder. Und so gut zu sagen, Bremse. Und zumindest Geduld, ich schenke Geduld. Ich versuche eine Milde, versuche freundlich zu bleiben, Ausdruck von Güte. Und natürlich gibt es auch die Ebene der Güte, die einfach sagt, ach, ich schicke dir mal eine nette WhatsApp, schicke dir eine schöne Karte oder bring dir ein Blümchen mit. Einfach die Güte sagt, Mensch, ich habe dich gesehen, du bist mir wichtig und wäre schön, wenn ich dir jetzt hier eine Freude machen könnte. Einfach die Güte, der es etwas wert ist, dass es dem anderen gut geht. Und die sich versorgt weiß, dass ich natürlich hier etwas gegeben habe und dann sozusagen in die Investition gegangen bin, aber ich habe einen Vater, der mich versorgt. Das kostet mich jetzt nicht so viel. Ich kann mir das erlauben, hier mal 5 Euro zu geben, weil ich weiß, ich habe einen Vater, der mich versorgt. Ich habe meine ganz besondere Erfahrung gemacht, wo Gott mich das hat auch erleben lassen. Und das ist schon viele Jahre her. Da habe ich in Göttingen noch BWL studiert. Und hatte mich auch noch nicht so lange bekehrt, halbes Jahr vielleicht. Und auf meinem Weg gab es so einen Obdachlosen oder keine Ahnung, jemand, der auf jeden Fall gebettelt hat. Und ich habe ab und zu angehalten und habe mich mit ihm unterhalten und habe dann auch in der Regel auch immer noch mal was ihm in seinen Hut geschmissen. Ob es jetzt mal eine Mark war, waren auch damals D-Mark-Zeiten. Und einmal habe ich dann nochmal 5 Mark reingegeben. Ja? Das war so Mitte der 90er Jahre. Für einen Studenten waren das so 2x Mittagessen, ja, in der Mensa. Also für mich waren so 5 Mark, so als Student war schon nicht total viel, aber war schon. Und dann dachte ich, okay, nett, wollte ich auch machen. Und dann bin ich so weitergefahren auf meinem Fahrrad, musst du denken, ach, das hast du aber gut gemacht, Mike. Und so. Und dann dachte ich so, ja, aber eigentlich ich kann es mir erlauben, ich werde versorgt. Das war jetzt gar nicht so viel. Ich lebe nicht nur einfach nach dem, was in meinem Portemonnaie ist, und das ist dann alles, natürlich ist das nicht egal, aber es gibt etwas darüber. Es gibt diesen Vater, der mich versorgt. Und das ist eine ganz entscheidende Qualität, weil je mehr mir das bewusst ist, umso weniger muss ich mich mit Menschen bis aufs Blut kloppen. Natürlich muss ich Dinge verhandeln, mich mit Menschen einigen und so, aber dass es eben nicht 100% der Lösung ist, gibt der andere mir jetzt mein Recht? Gibt der andere mir jetzt das, was ich unbedingt haben will? Sondern ich kann irgendwann loslassen und sagen, okay, ich meine, hier steht mir etwas zu, aber ich muss mich und den anderen nicht, was immer weiter in einen Krieg reinfördern, mit all dem Zerbruch, der dranhängt. Sondern es gibt einen Vater, der mich versorgt und der an anderer Stelle mir etwas geben kann. Und der Freude daran hat. Er hat gesagt in seinem Wort, die, die Frieden stiften, werden Kinder Gottes heißen. Nicht als eine Art und Weise, so verdienst du das Himmelreich, dann bist du doch gerettet, wenn du Frieden gestiftet hast, sondern als ein Ausdruck, dann wirst du geprägt von mir. Das ist sozusagen wie der Vater. Ja, ich weiß nicht, wenn du Vater, Mutter bist oder so, es gibt einfach zwischen Eltern und Kindern eine Beziehung, das kann sein fremd, als wenn die sich gar nicht kennen. Oder ist dieses, und das ist, du siehst dein Kind, siehst dich in deinem Kind wieder. Ja? Oder du erlebst ein Kind und merkst, du erlebst jetzt gerade die Mutter, du erlebst gerade den Vater, wo das Kind hat sich prägen lassen. Ja? Ein Grundmotiv, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er ist Ebenbild, wir sind sein Ebenbild und er möchte, dass wir uns von ihm prägen lassen. In anderen Worten, dass Christus uns Gestalt gewinnt. Und so ist das gemeint. Es ist zutiefst Gottes Herz, Frieden zu stiften, Versöhnung zu wirken. Und wenn wir uns da beteiligen, und das heißt immer, dass es etwas kostet, weil wenn es einfach wäre und nichts kosten würde, dann wäre der Friede ja schon da. Aber Frieden stiften heißt, ich gehe einen unteren Weg. Ich bin bereit, etwas loszulassen. Ich bin bereit, etwas Gutes hineinzuschenken, mich für Frieden zu investieren. So wie unser Herr es gewaltigst getan hat mit dem Kreuz, sogar bis in den Tod, Frieden zu stiften. Der nächste Punkt, besonnen. Besonnen zu sein. Was ist besonnen? Einfach den Kopf mit dabei zu haben, sage ich jetzt mal. Mein Papa hat früher zu mir manchmal gesagt, Mike, du hast deinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden. Du hast deinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden, hat er manchmal zu mir gesagt. Manchmal fand ich das auch ein bisschen hart von ihm, aber so grundsätzlich ist was dran. Auch du hast deinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden, sondern Gott hat dir einen Verstand gegeben und damit kannst du was machen. Und wenn der sich noch verbindet, wenn vielleicht so der erste Gedanke auch nur so ist, bevor ich jetzt was sage oder das und das tue, bete ich vielleicht nochmal. Herr, was sagst du denn dazu? Oder ich bete, Mensch, Herr, ich bin jetzt ganz schön sauer. Wenn ich jetzt einfach so reagiere, das wird wahrscheinlich nichts Gutes geben. Herr, bitte hilf mir. Die Besonnenheit, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ist manches Mal die Situation, hätte ich mich mal früher an den Herrn gewendet, hätte ich vielleicht manches mir ersparen können. Und das ist den Ältesten eben auch gesagt, ne? Sei besonnen, nutze deinen Verstand, sei besonnen und guck, dass du nicht einfach nur auf die Situation reagierst. Gerecht ist hier das nächste in Vers 8. Gerecht. Gerecht zu sein, einfach zu jemandem zu sein, der sagt, mir ist Gerechtigkeit wichtig. Das ist natürlich auch ein scharfes Schwert, weil mit dem Anspruch der Gerechtigkeit werden auch viele Beziehungen zerbrochen, werden auch viele Menschen verletzt. Ja? Gerecht ist ein ganz schön kompliziertes Wort eigentlich. Gut, wenn man an der Stelle als Kern nicht hat, okay, ein Paragraph, das ist richtig, das ist geboten, das ist die Ordnung, so wirst du niemals gerecht als Christ. Als Christ wirst du gerecht, wenn du dir Jesus wirklich anschaust. Er ist das Vorbild, was ist denn Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, die selber dient für die Gerechtigkeit, die sich selber belehren lässt, die sich selber gerecht machen lässt, Gnade empfängt, und damit er jemand ist, der andere für Gerechtigkeit gewinnt. Ja, es gibt die Holzhammergerechtigkeit, das ist richtig und das ist so und das ist geboten und das steht geschrieben. Ja, wie zertrümmere ich Reich Gottes, ne, das kleine Eimer 1. Oder es gibt die Gerechtigkeit, die Jesus gezeigt hat. Jemand, er sagt, ich tue nichts, was ich den Vater nicht tun sehe. Ich tue seinen Willen. Da kommt der Herr der Herren und er sagt, ich lasse mich belehren, ich lasse mir sagen, ich brauche sein, der sich auch taufen lässt, ne? Jesus lässt sich taufen. Das ist eine Gerechtigkeit, die unten steht, die anderen zur Gerechtigkeit hilft, die selber gerne vergibt. Und wenn das bei dir ist, selber gerne vergeben und zu wissen, ich hab selber Vergebung nötig, ist eine ganz gute Basis, andere für diese gerechten Wege zu gewinnen, aber nicht die Holzhammergerechtigkeit. Und so in diesem Art, was ist Jesu Gerechtigkeit, sollte jemand ein Stück angekommen sein. Heilig kommt als nächstes hier. Heilig ist natürlich auch so ein Riesenwort, wo dann natürlich eigentlich jeder sagen könnte, oh, ey, heilig, so hoch will ich mal nicht hingehen. Aber es ist interessant, ich habe auch da meinen Urtext geguckt, steht hier dieses Hagios, ne? Was das eigentliche Wort so für heilig, auch Gottes heilig steht, das steht hier aber nicht. Sondern hier steht im Griechischen ein Wort, was mehr in die Richtung geht der Absonderung. Ne? Das ist ja auch eine Seite des Heiligen. Es ist nicht mit anderem verbunden, verunreinigt, also es ist ein Stück abgesondert. Und es das heißt so viel wie sich Gott ganz hingegeben, sozusagen Jesus ganz. Sowas, was ja auch Taufe sagt. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und ich gehe mit dir ganz in den Tod und ich stehe auch ganz wieder mit dir auf. Nicht zu sagen, okay, Gott ist wichtig, das ist auch ein Segen und Jesus ist auch irgendwie besser, sondern sagt, Herr, ganz. Sich dem Herrn ganz hingegeben zu haben. Und das wird auch immer bedeuten, dass es da Dinge gibt, die noch im Bau sind. Ne? Paulus spricht vom alten Menschen, Römer 8. Ja, das heißt nicht, dass alles prima ist, alles in der Liebe, in der Weisheit und so weiter, aber dieses ganze Ja gesagt zu haben. So wie auch in der Ehe, so sollte es auch beim Eheschluss ja sein. Das ganze Ja zum Partner, auch wenn man weiß, man hat selber auch seine Macken, seine Schwächen, Dinge, die noch nicht so da sind. Und schließlich am Ende von Vers 8, beherrscht. Geht sehr in die Richtung, was auch schon bei Besonnenheit gesagt ist. Es gibt Dinge, da ist man an der Grenze. Da ist man einfach schwach. Man geht auf dem Zahnfleisch. Es können verschiedene Sachen sein. Zum Beispiel dieses letzte Jahr, ich hatte jetzt die Tage eine ganze Reihe Begegnungen mit ein paar anderen Pastoren. Und dann haben wir uns auch gefragt, wie ist deins gewesen, meins gewesen. Und ich habe viel davon erzählt, dass ich ein anstrengendes, schwieriges Jahr hinter mir habe, was gerade damit zu tun hat, dass meine Kinder, gerade meine älteren beiden, sehr unter Effekten von Corona gelitten haben. Verschiedensterweise, ich will das jetzt hier nicht ausführen, aber gerade für meinen Daniel, für meine Hanna, war das einfach ein Jahr, wo sie im Schulischen mit anderen Freunden und sonst wie vieles erlebt haben, was sie sehr belastet hat und sie ganz schön fertig gemacht hat. Und das hat auf der ganzen Familie gelegen. Das war echt krass. Und da war ich dann manchmal schon K.O. und der Gemeindedienst an dem Tag hatte noch gar nicht angefangen oder so, ja. Und dann kann man trotzdem, okay, und dann bist du vielleicht ein bisschen reizbarer, dann bist du eben nicht so in der Güte, in der Geduld und was ich was. Also sagen, okay, das müssen die anderen jetzt nicht ausbaden. Ja? Für einen Ältesten sollte es so sein, ich meine, es ist für jeden günstig, dass nur weil es dir schlecht geht und du auf dem Zahnfleisch gehst, nicht zu gucken, naja, jeder hat ja mal seine schwache Zeit. Ne? Hier muss ich ja auch mal auskotzen, was ich was, aufzupassen, dass man das, was einem selber schon fertig gemacht hat, nicht einfach nur auf die anderen draufkippt mit all dem Negativen, was dranhängt. Und es sollte bei einem Ältesten so sein, sich selber so weit wahrzunehmen, hier bin ich an den Grenzen und ich versuche beherrscht zu sein. Was vielleicht auch mal heißen kann, du, das ist ein wichtiges Thema jetzt zu besprechen, aber ich schaffe das jetzt gerade nicht, weil ich befürchte, ich könnte nicht so für dich da sein und du jetzt so zuhören und so, wie es wichtig wäre. Lass uns mal gucken, ob wir in 2 Tagen vielleicht drüber sprechen. Das kann durchaus ein Ausdruck dessen sein, beherrscht zu sein. Ja, die Ältesten müssen schon ganz schöne Helden sein, oder? Da ist schon ganz schön was gefordert. Letztendlich geht es um ganz viel intensives Christsein. Es ist keine Sonderordnung, es geht um ganz viel intensives Christsein. Und ich will an der Stelle mal kurz eine Frage stellen. Ist dir aufgefallen, steht ja ziemlich viel in diesen Katalogen drin, aber ist dir aufgefallen, was da nicht drin steht? Warum steht da eigentlich nicht, dass die voll Glauben sein sollten? Wäre doch eigentlich wünschenswert, oder? Einen Ältesten zu haben, die voll Glauben sind. Oder dass sie wirklich so, 1. Korinther 13 ist jetzt am Anfang des Gottesdienstes schon, na, das ist noch nicht aktuell, noch nicht lesen bitte. Das ist vom letzten Sonntag. Oh. Das ist von irgendeinem Hauskreis wahrscheinlich, weiß nicht hier. Waltraud, vielleicht von euch, ne? So, jetzt haben wir das, was ich brauche. Genau. Ja. Warum steht da nicht, dass sie 1. Korinther 13 so wirklich voll der Liebe und langmütig, da hätte diesen Katalog könnte man ja eigentlich wiederholen. Ne, so 1. Korinther 13, da stehen eine Menge tolle Sachen, was die Liebe so ist. Und ich finde, das könnte man eigentlich schon, auch das sollte eigentlich nicht fehlen beim Ältesten. Aber es steht nicht da. Und auch bei anderen Stellen, 1. Timotheus, gibt es dann auch was für die Ältesten, da steht es auch nicht. Oder Weisheit. Weisheit ist doch eigentlich auch richtig gut. Warum steht denn da nicht Weisheit? Also ob das vergessen worden ist? Nein, das ist glaube ich nicht. Da könnte eigentlich auch stehen, sie sollen wirklich erfahren sein. Steht da aber auch nicht. Warum stehen diese Dinge, die doch eigentlich so naheliegend sind, dort nicht? Und wenn man jetzt über eine Führungskraft in einem Unternehmen nachdenken würde, würde ich also auch eine gewisse Belastbarkeit oder auch ein gewisser Verstand, auch Verstand steht da nicht. Ne? Warum stehen die Dinge da nicht? Was soll denn das? Und ich habe diese Predigt genannt, um auf diesen Kern aufmerksam zu machen. Älteste in Beziehung für Beziehung. Älteste in Beziehung für Beziehung. Worum geht es bei Gemeinde Jesu Christi eigentlich? Können Sie über den Auftrag reden, aber ich frage mal, was ist denn die Vision Gottes? Weil man kann natürlich selber sagen, oh, was habe ich denn für eine Vision, was hast du für eine Vision? Und aber eigentlich kommen wir in etwas rein, wo schon längst jemand eine Vision hat. Gott hat eine Vision. Gott hat eine Vision, die da heißt, und die hat in Eden angefangen, mit den Menschen möchte ich zusammen wohnen, möchte mit Menschen eins sein, dass wir in Liebe in einem guten Raum zusammen, das ist Gottes Vision. Dann gibt es zwar schon gewisse Störungen, Sündenfall und so weiter, aber Gottes Vision, zu der er uns alle einlädt, hat nicht aufgehört. Ich, Gott, möchte mit euch Menschen zusammen sein. Und er fragt dann erstens, willst du das? Willst du mit mir zusammen sein für die Ewigkeit in diese Gemeinschaft? Und die zweite Frage ist, möchtest du meine Vision mit aufnehmen und unterstützen? Möchtest du ein Teil meiner Vision sein? Und das bedeutet dann, Jesus Christus zu dienen. Dafür sind auch Gebote wichtig. Dafür ist auch wichtig, sich gewisser Dinge zu enthalten und solche Sachen. Aber das ist nicht das Eigentliche von Christentum. Es ist nicht mal das Eigentliche, gerettet zu sein. Natürlich brauchen wir das, sonst ist alles andere ja nicht möglich und so weiter. Aber Gott wollte nicht einfach nur Menschen retten und fertig, sondern Gott wollte und will zusammen. Ich möchte mit euch zusammen sein. Das ist meine Vision. Deswegen, wer die Bibel bis zum Ende gelesen hat, der merkt auch, es endet nicht im Himmel, komme ich als Christ in den Himmel. Das ist nicht die eigentliche Bestimmung. Die eigentliche Bestimmung ist, weitergelesen, der neue Himmel, die neue Erde, wo Gott mit seinem Volk leben möchte. Gottes Hütte bei den Menschen. Das ist Gottes Vision und die Frage an uns, möchte ich ein Teil dessen sein und da meine Kraft, meine Befähigung reingeben, diese Vision zu unterstützen. Zum Beispiel zu ermöglichen, dass wir ein Gemeindehaus haben, was wir für Gemeindearbeit gut nutzen können. Oder zu ermöglichen, ich habe vorhin von Räumen der Gastfreundschaft gesprochen, so einen Raum der Gastfreundschaft zu öffnen, den Gott gebrauchen kann. Oder jetzt so jemand wie mich, der sich hier hinstellt, da entsprechende Lehre und Impulse zu geben, dass Menschen das verstehen. Ein Teil der Vision Gottes zu sein, mit Gott zusammen. Und das ist Beziehung. Dass Gott in Beziehung kommt. Ich spreche mal von Qualitätsbeziehung, ja? Und Älteste leiten praktisch seine Gemeinde. Als Unterhirten für den Erzhirten. So. Das heißt, es müssen Menschen sein, die in Beziehung ein ganzes Stück zurechtkommen, die Beziehungsbildung unterstützen. Weil diese Punkte, die du hier siehst, haben alle etwas dazu. Ich fand es in einem Kommentar, habe ich gelesen, oder Lexikonartikel ganz passend. Menschen, die ihre Nöte und Schwierigkeiten geordnet haben. Das fand ich eine ganz interessante Zusammenfassung von dem, was da steht. Ne, das ist zum Beispiel, da steht das mit dem Saufen, da steht das mit dem so Emotionen, Ärger und so weiter, dass du einfach gewisse Sachen mit deiner Persönlichkeit, dass du mit dir selber zurechtkommst, ja? Dass du eine Art von Selbstdisziplin hast. Aber auch, dass du nach außen geordnet bist, dass es mit den Kindern ein Stück weit stimmt, dass es mit der Ehe ein Stück weit stimmt und nicht mal hier ein bisschen und da ein bisschen Partnerschaft und solche Sachen. Ja? Dass es mit dem Geld stimmt, dass jemand seine Dinge ein Stück geordnet hat, um Beziehung in Gemeinde zu unterstützen. Denn das kennen wir ja alle. In Gemeinde kann es auch Konflikte geben. Kann es Konflikte geben, zerstörerische Konflikte geben. Und das macht Gemeinde kaputt. Und in der Vorstufe und dann auch immer mehr sorgt es dafür, dass du wenig hast vom Heiligen Geist. Weil Konflikte dämpfen Unversöhntheit in all seinen verschiedenen Facetten, dämpft enorm den Heiligen Geist. Wenn du irgendwo wenig Heiligen Geist, wenig Inspiration, solche Sachen erlebst, frag mal danach, bist du selber richtig im Frieden? Bist du selber wirklich versöhnt? möglichst bis auf einer Ebene von Sympathie und schön den anderen zu sehen, den anderen zu ehren. Ja? Und das Zweite, wie geht es der Gruppe miteinander und kann ich vielleicht wirklich friedensstiftend einwirken, ist ein großer Faktor. Und das ist bei Ältesten eben besonders gedacht, dass sie in Beziehung für Beziehung dienen, weil Gott Menschen in Beziehung rufen möchte, ja? Gottes Vision zu unterstützen. Und dafür ist es gut, wenn Älteste nicht Leute sind, die selber eigentlich auch ganz viele Probleme auslösen, Zerwürfnisse auslösen, nicht selber eigentlich Menschen sind, die eigentlich auch ganz gut alleine können. Ne? Das darf es ja alles sein, weil es muss ja auch nicht jeder Ältester werden. Ja? Aber das ist so Gottes Vision zu dienen. Daher auch dieses Profil für Ältestenschaft. So, und jetzt kommen wir noch mal kurz in die Realität. Welche Menschen haben das denn alles so? Und wenn du dich dann fragst, bei diesem Mann, bei dieser Frau, kann das ein Ältester sein? Gibt es irgendwo Defizite, was derjenige nicht hat? Vielleicht ist eine Ehe geschieden worden. Vielleicht hat jemand auch Fehler gemacht irgendwie im, was weiß ich. Weil Gott beruft ja auch das Schwache und Törichte. Nun ist es natürlich günstig, oder so soll es auch sein, es soll kein jungbekehrter Ältester werden, ja, dass ein gewisser Reifeprozess da ist, aber du kommst eben nicht an. Und das gilt für mich ganz genauso. Was macht man mit dem Defizit? Das, was dieser Älteste eben nicht hat, weil er vielleicht nicht so besonnen ist oder so. Manches Mal denken muss, ach, das habe ich da wieder ausgesprochen, oh Gott, bitte erlöse meine Klappe oder was auch immer oder so. Was ist damit? Und meine Erfahrung ist, dass es keine Ältesten gibt, die dieses Defizit nicht haben, inklusive meiner Person. Und was ist die Antwort? Jesus Christus, ich beuge mich vor dir. In deiner Gnade kann ich dir zur Verfügung stehen. Sich vor dem Herrn zu demütigen, zu sagen, okay, das und das fehlt mir noch. Bitte Herr, forme mich weiter, heilige mich weiter, aber ich möchte dir da zur Verfügung stehen. Und ich weiß, dass ich dich brauche. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Hilfe. Und ich glaube, das ist kein Trostpflaster, sondern ich glaube, dass es eine Kernfähigkeit unterstützt, die wir als Leiter brauchen. Nämlich mit Schuld und Fehlern, Versagen anderer, dann auch anders umzugehen, weil ich weiß, ich bin nicht besser, weil ich weiß, ich lebe auch in der Gnade. Nochmal, durch Gnade werden wir gerettet. Gnade ist Gottes Haltung zu uns. Und die Leute, die eine Gemeinde leiten, sollten das ein ganzes Stück in ihr Herz aufgenommen haben. Gnade mit sich und Gnade mit anderen. Und die eigentliche Schule der Gnade ist, dass du merkst, ich brauche selber Gnade. Dann wird man mit anderen gnädig. Wenn man selber merkt, ich brauche Gnade und noch besser, wenn ich wirklich das mal erlebt habe, dass Gott mir Gnade entgegenbringt, dass ich wirklich mal erlebt habe, dass Gott mir vergibt. Dann werde ich milde mit anderen und muss nicht hart und unbarmherzig sein. Und so glaube ich, dass die Sache rund wird. Ja? So hat Gott sich Ältestenschaft gedacht. Dann gibt es etwas, was ich nicht habe, aber Gott ist den Schwachen mächtig und mit Gottes Gnade zusammen kann ich diesen Dienst tun und gerade die Gnade erzieht mein Herz und gerade die Gnade ist eben etwas, was wir in der Gemeinde brauchen. Miteinander in Gnade zu leben und nicht in diesem Tadeln und das hast du falsch gemacht und fordern und so. Man kann über Dinge reden, die nicht gut gelaufen sind und anders sein sollten, aber bitte auf einer Ebene von Freundlichkeit, von Gnade. Nicht einfach nur richtig und falsch. Älteste, in Beziehung für Beziehung, in Gnade lebend. Und das möchte ich euch nochmal jetzt so mitgeben. Ich möchte nochmal meinen Eingang der Predigt erinnern. Vielleicht ist es dein Weg, sich weiter in diesem Bereich zu entwickeln, Richtung Ältestenschaft. In der Bibel ist ausdrücklich geschrieben, wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein schönes Amt. Das ist eine gute Aufgabe, denn es ist so ein Segen für Gemeinde, wenn dieser Dienst gut getan wird. Und es ist auch so eine Last für eine Gemeinde, wenn dieser Dienst nicht funktioniert. Wie in der ersten Predigt auch gesagt, es ist ein wirklich wichtiger Dienst. Ist es vielleicht etwas für dich, dich hier weiterzuentwickeln? Oder ist es etwas für dich, das neu verstanden zu haben und zu sagen, ja, ich unterstütze andere auf diesem Weg, sich in Leiterschaft, auch als Älteste sich zu entwickeln, zu unterstützen, sie zu ehren, sie zu ermutigen. Oder auch für dich zu sagen, stimmt, mir ist ganz neu deutlich geworden, dass Ältestenschaft wichtig ist und auch jetzt anspruchsvoll ist. Ich möchte Ältestenschaft unterstützen. In der Bibel steht ja auch, Älteste sollen geehrt werden. Mir wird es ganz neu bewusst, stimmt, das macht Sinn, Älteste zu ehren. Gott hat es gesagt, deswegen ist es sowieso gut, es zu tun. Ja, ich ehre Älteste, ich segne sie, ich bete auch mal für sie und schaue, mit ihnen mindestens versöhnt zu leben, aber besser in einem in einer Beziehung von Wertschätzung, von Unterstützung. Weil, und das ist mein Schlusspunkt in dieser Predigt, weil ich Gottes Vision unterstütze. Gott hat eine Vision und du sitzt heute hier, weil diese Vision bei dir ein Stück angekommen ist. Du bist Teil dieser Vision. Gott möchte mit dir leben für alle Ewigkeit. Gott möchte mit dir irgendwann auf dieser neuen Erde unter diesem neuen Himmel zusammen sein und möchte noch viele andere dazu einladen. Schau, dass wir dieser Vision zusammen folgen. Gottes Vision, die er in seinem Wort geschrieben hat. Und wir alle sollen ein Teil davon sein. Und Älteste sind ein Ding, was er dafür installiert hat. Seid gesegnet und lasst unsere Gemeinde an dieser Stelle weiter wachsen, auch weiter heilen und dass Ältestenschaft hier gedeiht und fruchtbar ist. Im Namen Jesu. Amen.